Genau, vor dem Gottesdienst, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, vielleicht eins oder zwei, habe ich die Lucy getroffen. Lucy schien mir aber nicht ganz so glücklich darüber zu sein, jetzt hier in dem Gottesdienst zu sein. Und irgendwie kann ich weiß nicht, ob ihr das aus eurer Kindheit kennt, irgendwie kann ich da Lucy komplett verstehen. So, ich wollte auch nicht damals morgens um wie viel Uhr wir dann aus Ilienwort, so hieß das kleine Dorf, nach Cuxhaven in die FEG gefahren sind. Wir brauchten wie so eine halbe Stunde Fahrt, dann wollen wir noch vorher frühstücken, dann wecken mich die Eltern zu unmenschlichen Zeiten um 8:30 Uhr oder so, wo kein Mensch aufsteht auf dem Sonntag. Und da fangen ja die Unterschiede schon an. So. Es gibt ja einfach oftmals einfach Unterschiede, die wir haben. So, ich möchte nicht aufstehen, meine Eltern wollen in den Gottesdienst. Dann fängt es die Unterschiede in der Familie scheren auch weiter an. Wir sind viele Leute. Meine Geschwister wollen vielleicht, wenn wir auf dem Weg ins Auto gehen, wenn wir ins Auto gehen, wollen die halt vorne sitzen. Ich habe aber diesen Platz für mich vorne schon für ewig beansprucht. So, und das ist auch schon wieder ein Unterschied einer Sichtweise. Dann geht es weiter. Wir fahren auf der Fahrt. Meine Eltern wollen sich mit mir unterhalten. Ich will lieber hinten Kopfhörer hören und ich höre meine Musik und möchte mit niemandem sprechen. So, schon wieder haben wir da einen Unterschied, wo ein Kind eine andere Meinung als ein Elternteil hat. Und dann geht's weiter. Wir gehen in den Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst kommt die Eltern unterhalten sich so ewig lange und du stehst daneben, Kindergottesdienst schon zu Ende und du denkst dir so, kannst du nicht fertig sein? Ich will nach Hause. Schon wieder ein Unterschied. Dann setzen wir uns ins Auto, fahren B73 wieder zurück, fahren an McDonald's vorbei und ich sage, ey, wir gehen auch zu McDonald's. Meine Eltern sagen, nein, wir haben Brot zu Hause. So, und so ist es einfach. Oftmals haben wir ganz viele unterschiedliche Sichtweisen und ganz unterschiedliche Sachen und Unterschiede. Wir haben unterschiedliche Meinungen in der Politik. Bin ich für die AfD, möchte ich die AfD abschaffen. Im Fußball bin ich Dortmund-Fan, bin ich Bayern-Fan. Beim Filmgeschmack, ich finde Braveheart ganz toll. Der eine findet, keine Ahnung, Bibi und Tina ganz toll. So, das ist so. Und manche haben Ahnung von Filmen, manche haben keine Ahnung aus meiner Sicht. So. Und wir als Christen haben ja auch unterschiedliche Meinungen. So, wir haben unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen. Die gehen von, der eine sagt, der eine ist nicht gläubig, der andere sagt, der andere ist nicht gläubig. Wir haben die ganz liberale Seite, wir haben die streng konservative Seite, wir haben ja vielleicht sowas wie eine extreme Mitte, keine Ahnung. Also es gibt unterschiedliche, es gibt die Pfingstbewegung und ach, so unterschiedliche. Und dann denkt man sich so, naja, eine Sache sollten wir uns doch alle einig sein, in der Schrift. So, und heute geht es um so einen Unterschied in der Schrift, denn ich werde euch hier zwei Bibelverse vorlegen, die beides einen Unterschied, sehr interessante Aussage haben. Also, ich fange mit Römer 3,28 an. Denn wir sind überzeugt, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Jakobus 2,24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben alleine. Interessant. Widerspricht sich hier die Bibel? Haben wir jetzt hier den Beweis dafür, dass die Bibel fake ist, dass sich sogar in der Bibel widersprochen wird? Ich meine, wenn wir uns das angucken, also um das nochmal die Bibelverse zu erklären, wir haben auf der einen Seite den Römerbrief, den schreibt Paulus an Leute in Rom, dazu kommen wir aber später noch, und der sagt, wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Gerechtfertigt ist so etwas im alten Judentum gewesen, du wirst halt gerecht gesprochen vor Gericht, du wirst als rein angesehen. Du bist, also wenn du recht bist, dann bist du gerecht. So, und darum geht es um die Lehre, wir werden vor Gott als gerecht angesehen, als ein gerechter Mensch. Und Paulus sagt jetzt, hey, unser Glaube alleine reicht aus. Und jetzt könnte man so sehen, der Jakobusbrief wurde wahrscheinlich auch ein Stück weit später geschrieben, als der Römerbrief, den könnte er vielleicht sogar als Grundlage gehabt haben. Und jetzt könnte man so sehen, dass Jakobus ein Stück weit auf Paulus antwortet und sagt, so seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben allein. Also auch ein Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Aussagen, die ich ganz spannend finde. Jakobus und Paulus sagt, ohne Werke des Gesetzes. Jakobus sagt, hey, es gehören noch so ein Stück weit Werke dazu und alleine der Glaube rettet nicht. Ja, bei einer oberflächlichen Betrachtung dieser beiden Stellen könnten wir sagen, ja, stimmt, ist ein Widerspruch. Also, vielleicht. Wir müssten uns aber, und darum ist bei den Briefen der Kontext extrem wichtig, Ich werde jetzt übrigens die gesamte Römerstelle nicht vorlesen, weil das wird den Zeitrahmen sprengen. Wir werden uns heute auf den Jakobustext stürzen. Aber wer den Text lesen will, das ist Römer 21 bis 31, könnt ihr gerne noch mal zu Hause nachlesen. Und ich würde euch empfehlen, noch ein paar Stellen aus dem vierten Kapitel. Einfach mal als Bibellese anregen. Genau, kannst du auch ein bisschen prüfen, ob das stimmt, was ich hier sage. Das finde ich immer ganz spannend. Okay, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Aussagen. Um diese Aussagen hier nochmal vorne, machen wir nochmal zurück, um die jetzt konkret zu erforschen, wie das gemeint ist, müssen wir uns erstmal aber ein bisschen den Kontext angucken, müssen uns die Bibelstelle angucken, das gehört alles mit dazu. Wir sind hier jetzt im Römerbrief. Der Römerbrief, wie schon gesagt, den hat Paulus geschrieben an eine Gemeinde in Rom oder an verschiedene kleine Hausgemeinden. Das waren unterschiedliche Christen, entweder Heiden, die, sage ich mal, aus dem Heidentum kommen, die vorher nicht Juden waren, oder es waren dann halt Juden, die zu Christen wurden, Judenchristen. Die haben sich in diesen Hausgemeinden in Rom getroffen und Paulus schreibt denen jetzt einen Brief. Interessant an dem Römerbrief ist, dass er schreibt an eine Gemeinde, die er nicht kennt. Das ist für Paulus ganz untypisch eigentlich. Normalerweise ist er hingezogen, gründet Gemeinden und schreibt diesen Gemeinden nochmal Anweisungen oder schickt Timotheus einen Brief oder seinen ganzen Leuten da, die er da hat, in die Welt und schickt denen nochmal Briefe hin und her und schickt an die Gemeinde und sagt, ich habe euch doch gekannt. Im Korintherbrief sieht man ganz gut, dass Paulus diese Gemeinde gekannt hat. Der Römerbrief ist sehr ausführlich. Das liegt daran, dass es wie ein Bewerbungsschreiben ist. Das ist ein bisschen jetzt auf unsere Zeit gehören, aber im Prinzip könnte man sagen, im Römerbrief schreibt Paulus einmal sein ganzes Evangelium auf und bewirbt sich bei dieser Gemeinde, um zu sagen, wer er ist, was er überhaupt macht. So könnte man das ganz runterbrechen, ganz klein. Genau, das ist einfach mal gut für den Kontext zu wissen. Und dann haben wir die Aussage, dann lesen wir uns nochmal den Vers 28 durch. Denn wir sind überzeugt, dass die Menschen durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Dabei ist hier natürlich jetzt die Aussage, natürlich haben wir jetzt hier die Rechtfertigungslehre. Wir sind gerechtfertigt vor Gott durch den Glauben, aber ohne Werke des Gesetzes. Was bedeutet das? Hier ist ganz entscheidend, Paulus war Pharisäer. Pharisäer hat so ein bisschen zu unserer Mittelschicht einfach gehört. Das waren Gesetzeslehrer, die waren aus der Mittelschicht, die das Gesetz durchgeboxt haben. Und für die, in deren Bild der Pharisäer, war es so, wenn die Tora, das Gesetz, eingehalten wird im alten Judentum, einen Tag lang, dann bricht Reich Gottes an. Also Paulus war jemand, also als er noch Saulus vorher war, als er Pharisäer war, war jemand, der gesagt hat, hey, wir werden durch das Gesetz gerechtfertigt. Das ist wichtig, also wir müssen das Gesetz einhalten. Und wenn möglich, in der Apostelgeschichte sieht man auch, dass Paulus dazu geneigt hat, Leute auch, oder die Pharisäer auch geleugt haben, Christen zu verfolgen, sie umzubringen. Weil sie wollten natürlich, dass das Gesetz eingehalten wird, mit jedem Mittel. Und jetzt sehen wir, dass ein Paulus hier schreibt, denn wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Werke des Gesetzes. Also einen kompletten Sinneswandel, der er im Prinzip da durchgemacht hat und jetzt nicht mehr sagt, hey, das Gesetz ist entscheidend, sondern es ist mein Glaube entscheidend. Der Glaube rettet mich. Mich rettet nicht, wenn ich keinen Glauben habe und die ganze Zeit irgendwelche Werke tue. Ich halte Gesetze ein, ich bin dabei und halte die Regeln ein und ich faste jetzt dreimal und was es alles gibt. Es gibt, glaube ich, über 800 Gebote im Alten Testament oder so und ich halte diese Gebote ein und er sagt, Paulus, ey, wir werden jetzt nicht durch die Gesetze gerettet, sondern es braucht schon diesen Glauben. Jetzt natürlich so, ja toll, David, jetzt lässt du hier Paulus wie den kompletten Wohlfühlevangelisten dastehen und er hebt jetzt das ganze Gesetz auf. Dazu möchte ich ganz kurz noch auf Römer 3, 31 verweisen. Das ist auch in dem Text, heben wir so das Gesetz durch den Glauben auf? Auf keinen Fall, sagen wir bestätigen das Gesetz. Das heißt, wir leben nicht nach dem Gesetz und wollen dadurch gerettet werden, sondern wir glauben und halten dadurch das Gesetz, also aus dem Glauben heraus, aus der Liebe zu Gott, befolge ich seine Regeln, weil ich eine Liebe zu ihm habe, richte ich mich nach ihm, weil ich eine Liebe zu ihm habe, halte ich auch seine Gebote. Das ist damit gemeint. Das brauchen wir erstmal als Kontext. Das heißt, in diesem Text würde ich ganz stark sagen, Paulus spricht hier ganz klar von Gesetzeswerken. Das Wort merken wir uns einfach mal ganz kurz, Gesetzeswerke, das ist nämlich ganz entscheidend für den Jakobustext. Warum ich auch behaupte, dass, wir gehen noch wieder nach vorne, diese beiden Stellen kein Widerspruch sind, obwohl sie widersprüchlich klingen könnten. Weil der eine sagt ja, wir werden durch Werke gerechtfertigt. Und jetzt haben wir Paulus, der sagt, hey, wir werden durch Glauben ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt. So und schön, so schön. Ja, was ist jetzt mit dem Jakobus-Text? Wir gehen zum Jakobus-Text. Auf diesen Text möchte ich mich hauptsächlich heute beziehen. Der ist jetzt erstmal ganz wichtig. Wer war Jakobus? War es der Apostel? Könnte man jetzt erstmal denken, es war Jakobus, der Apostel, hat diesen Brief geschrieben. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Warum? Der ist sehr früh gestorben. Der Jakobusbrief wäre mit einer der ersten Briefe und wahrscheinlich vor allen Evangelien geschrieben. Das könnt ihr, ist sogar biblisch. Lest die Apostelgeschichte nach. Jakobus stirbt sehr früh. Kann man nachlesen. Wer ist jetzt aber dieser Jakobus? Ganz interessant. Es ist höchstwahrscheinlich der Herrenbruder. Also der leibliche Bruder von Jesus Christus, Jakobus. Der wird auch einmal im Korintherbrief erwähnt. Der sehr früh in der Gemeinde eine große Stellung angenommen hat. Eine sehr, sehr wichtige Person war. Und wahrscheinlich auch ein sehr gelehrter Mann war. Und er schreibt jetzt an eine Gemeinde. Dieser Jakobusbrief richtet sich an eine Gemeinde, die wir auch nachlesen können. Sehr nur Hörer sind, die sich so ein bisschen selbst betrügen. Sie hören nur das Evangelium, sie leben nicht mehr danach. Sie bevorzugen Reiche, sie sind vielleicht so ein bisschen dabei an Verweltlichen. Sie haben nur noch so, sind vielleicht nur noch ein mündliches Evangelium und das sagt, ja, wir müssen Nächstenliebe leben, aber in Wirklichkeit lebe ich gar nicht mehr danach. Ja, wir müssen alle gleich behandeln und es ist wichtig, dass wir den Armen helfen, aber ich bevorzuge jetzt die Reichen. Also ganz widersprüchlich. Und an diese Gemeinde schreibt er jetzt, und ich möchte jetzt erstmal mit dem Vers 14 starten. Vers 14. Was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe den Glauben und doch die Werke nicht aufweisen kann? Kann der Glaube ihn retten? Nochmal. Was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe den Glauben, doch die Werke nicht aufweisen kann? Kann der Glaube retten? So, ganz einfache Sache. Wir würden jetzt am Anfang sagen, wenn wir jetzt nach Paulus gehen, ich beziehe mich jetzt auf Paulus, Römer, der sagt, alleine der Glaube rettet. Klar kann ein Glaube retten. Klar. Auf diese Frage kann der Glaube ihn retten. Aber wenn wir jetzt genau diesen Text lesen, dann steht da, was hilft es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, wir haben eine Person, die sagt nur, er habe den Glauben. Diese Person sagt nur, er habe den Glauben. Das ist eine Person, die läuft hier durch die Gegend und sagt, ich bin gläubig. Ich weiß nicht, ob du so Leute kennst. Ich bin gläubig, ich bin auch Christ. Er sagt, er habe den Glauben. Aber jetzt geht's weiter. Er kann diese Werke nicht aufweisen. Was für Werke? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht mit Gesetzeswerke meint, sondern Glaubenswerke. Werke aus dem Glauben heraus. Das heißt, dieser Mann sagt, er habe Glauben, aber man sieht keine Lebensveränderung. Könnte es sein. Man sieht keine Bekehrung. Man sieht nicht, dass er Buße tut. Man sieht nicht, dass er sein Leben geändert hat. Man sieht, dass er durchweg weitermacht. Dass er sagt, ich habe den Glauben. Ich glaube doch. Aber du siehst nichts in seinem Leben. Du siehst keine Veränderung. Du siehst nichts, das er verändern möchte. Und wenn Jakobus jetzt wieder diese Frage stellt, kann der Glaube ihn retten, dann würde ich sagen, wenn jemand sich nicht umkehrt, nicht dieses Werk tut, ich verändere mein Leben, ich gebe mein Leben Jesus, ich bete zu ihm oder noch nicht mal betet, dann würde ich jetzt mal ganz grob behaupten, auf diese rhetorische Frage, die hier Jakobus stellt oder stellen will, nein, dieser Glaube kann nicht retten. Und jetzt wird es interessant. Denn wir haben jetzt ein Beispiel im nächsten, ich habe den Text schon so geordnet. Ab Vers 15 haben wir ein Beispiel. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung wäre und Mangel an der täglichen Nahrung hätte und jemand unter euch spräche, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihm aber nicht, was für den Leib nötig ist. Was würde das ihm helfen? So ist auch der Glaube tot, wenn er keine Werke hat. In sich selbst tot. So, interessant. Ich mag dieses Beispiel 15 und 16, weil es ganz gut meint, was Jakobus meint. Ich habe das mal auf unsere Gemeinde bezogen. Stellt euch einfach mal vor, ich bin hier zufällig in der Gemeinde. Ich mache noch nicht mal irgendeinen Dienst. Mache noch nicht mal Putzdienst. Ich bin in der Gemeinde. Und plötzlich kommt jemand. Es klingelt. Ich mache die Tür auf. Wir stehen unten im Türrahmen auf dieser schönen Metalltreppe, Wir stehen dazwischen, er steht so vor mir und ich sehe plötzlich, es ist ein Bekannter von uns, ein Freund, vielleicht ein Freund der Gemeinde, vielleicht ein ehemaliges Gemeindemitglied, vielleicht sogar ein Gemeindemitglied, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich sehe, dass er sehr runtergekommen ist, sehr zerrissene alte Klamotten und er dann fast schon in Tränen ausbricht und sagt, ey, gut, dass hier jemand ist. Gut, dass hier jemand ist. Du, ich, DJ, ich hatte es ganz, ganz schwer. Meine Frau hat mich rausgeschmissen, ich habe kein Geld mehr, der Job hat mich gekündigt, ich bin seit einer Woche obdachlos, ich weiß nicht mal wohin. Ich habe so einen Hunger, ich weiß nicht mal wohin. Und dann fasse ich ihn auf die Schulter und sage, mein Freund, mein lieber Freund, nimm dir was zu essen, wärm dich doch hier am Kamin und geh in Frieden. Und dann mache ich die Tür zu und bin fröhlich weiter in der Gemeinde. Gut. Was hat das gebracht? Nichts. Meine Worte waren leer. Ich habe ihm weder was zu essen gegeben, ich habe weder ihm aufgewärmt im Kamin und weder kann er in Frieden gehen. Ich habe ihm nur etwas mündlich versprochen, was ich nicht eingehalten habe. Gleiches, finde ich, sehen wir hier im Text. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung wäre und Mangel an der täglichen Nahrung hätte, also wir wissen, dass er einen Mangel an täglicher Nahrung hat, das sehen wir schon, und jemand unter euch spreche, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihn aber nicht, was für den Leib nötig ist, was würde das ihm helfen? Nichts. Und dann spricht er, so ist auch der Glaube tot. So, jetzt toter Glaube, was ist das? Ist ein hartes Wort. Kann ein Glaube tot sein? Kann der Glaube tot sein? Ist es so, dass der Glaube tot sein kann und wir kommen nicht in den Himmel? Ich glaube, hierbei geht es darum, dass wir ein Konstrukt im Kopf haben, an einem Herrn glauben und in diesem Kopf ein Glaube ist, doch keine Taten folgen. Dieser Glaube nicht lebendig ist, diese Liebe zu Gott nicht lebendig ist, dieses ich spreche nur etwas mündlich aus, ich betrüge mich selbst. Ich spreche Worte, aber ich betrüge mich selbst. Wie in dem Beispiel vorhin. Ich sage zu ihm, er kann sich aufwärmen. Vielleicht, wenn wir nochmal das Beispiel von vorhin nehmen, wo ich in der Gemeinde bin, vielleicht bin ich ja sogar jemand in der Gemeinde gewesen, der gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir die Armen fürsorgen. Es ist so wichtig, dass wir uns untereinander helfen. Das ist wichtig, dass wir hier das Evangelium, dass wir rausgehen und den Schwachen helfen. Vielleicht war ich ja so einer, der das in der Gemeinde gesagt hat. Aber meine Taten sprechen eine ganz andere Rolle. Meine Taten sagen was ganz anderes aus. Das ist ein toter Glaube. Ein Glaube, der nicht lebendig ist. Ein lebendiger Glaube ist etwas, wo wir wirklich Jesus lieben und daraus Taten aufweisen. Also es kann schon sein, dass wir einfach unser Leben verändern. Es muss nicht das Große sein. Es muss nicht sein, dass wir ein riesengroßes Missionswerk aufbauen. Das meine ich jedoch gar nicht. Ich meine, dass du einen Glauben hast, eine Liebe zu Gott und daraus eine Veränderung in dein Leben bewirkst. Dass du betest, dass du in der Bibel liest, dass du dann dein Leben veränderst, dass du sagst, hey Gott, ich vertraue dir mein Leben an und ich ändere jetzt mein Leben. Das ist lebendiger Glaube. Und darauf lasse ich auch Taten folgen. Ich betrüge mich nicht selbst. Ich sage nicht nur, ich verändere mein Leben, sondern ich mache es auch. Denn das weiß Gott. Es kennt uns ja durch und durch. Und auch wenn wir uns dann selbst betrügen, dann weiß es von einem lebendigen Glauben, wenn wir zu Gott hingehen und sagen, hey Gott, ich habe dich betrogen, ich habe auf diese Worte keine Taten folgen lassen, es tut mir leid. Das ist auch lebendiger Glaube. Aber ich denke, so einen toten Glauben, den finden wir ganz einfach. Ich habe mal eine Person getroffen, eine Diskussion habe ich öfters mit meinen Mitbewohnern gehabt. Und er sagte sie zu mir, ist eine Mitbewohnerin, nicht meine letzte, die sagte zu mir, ich bin doch auch Christ. Meine Eltern gehen noch in die katholische Kirche. Ich möchte jetzt nicht gegen die katholische Kirche, das soll jetzt nicht daran sein. Aber weil deine Eltern Christen sind, bist du Christ? Nein. Oder ich glaube schon, dass da irgendetwas ist. Ist auch für mich ein toter Glaube, der nicht lebendig ist. Wenn du etwas nur in deinem Kopf hast, dann ist es ein Kopfglaube. Dann zeigt es von nichts Lebendigem auf. Ich glaube, so welche Menschen kennen wir an allen Ecken und Enden. Es liegt aber jetzt nicht uns daran, diese Leute zu bewerten und zu sagen, ist dein Glaube lebendig oder nicht. Sondern wir werden es an den Taten sehen. Wenn jemand weiterhin ein sündhaftes Leben lebt, sage ich mal, reden wir ganz groß davon, Prostitution unterstützt, vielleicht das ganze Geld häuft und was gibt es noch, andere zusammenschlägt und er sagt von sich, er wäre Christ, mal ganz übertriebenes Beispiel, dann würde ich sagen, er ist kein Christ. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass er bekehrt ist. Ihr seht, es ist ein bisschen heute härtere Predigt. Okay, gehen wir weiter im Text. Vers 18. Aber es könnte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, dann will ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust gut daran. Die Dämonen glauben es auch und zittern. So, jetzt kommt ein fiktiver Gesprächspartner ins Gespräch. Der sagt, hey, du hast Glauben und ich habe Werke. So nach dem Motto, ja, er hat Glauben, du hast Werke, du hast Glauben, du hast Werke, du hast Glauben, du hast Werke. Ist doch egal. Du hast Glauben und ich habe die Werke. So, und darauf antwortet Jakobus, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke. Und jetzt denk mal nach. Wie zeigst du deinen Glauben ohne Werke? Oder wie kann man beweisen, dass ein Glaube lebendig ist? Ohne Umkehr, ohne Gebet, ohne dass ich mein Leben verändere, ohne dass ich Nächstenliebe habe. Wie beweise ich meinen Glauben? Und hier macht uns Jakobus in dem Text klar, hey, du kannst das nicht miteinander trennen. Du kannst nicht sagen, ja, der eine ist doch hier bei der Wohlfahrt und der macht so gute Dinge und der macht die ganzen Werke, aber der hat keinen Glaube, dann wird er wahrscheinlich auch nicht gerettet werden, nur weil er gute Werke tut. Denn alleine der Glaube rettet. Ich beziehe mich hier auf Paulus und sage, ja, der Glaube rettet uns. Aber ein lebendiger Glaube rettet uns. Und das meint, glaube ich, auch Paulus ganz stark damit. Und hier spricht auch wieder er und sagt, dann will ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Und das glaube ich, dass das funktioniert. Dass wir uns umkehren, dass wir unser Leben verändern. Das wird sichtbar. Ich meine, ich habe mich auch in den letzten Jahren, ich möchte mich jetzt nicht als positives Beispiel hier zeigen, aber ich habe mich auch in den letzten Jahren verändert. Ich war in meiner Jugend ein ganz schlimmer Typ. Ich habe Leute provoziert, ich habe sie beleidigt, ich habe meine Zunge immer noch nicht im Griff, aber ich habe sie schon besser im Begriff als vorher. Also wir verändern doch alle unser Leben und wir sehen doch die Veränderung bei unseren Geschwistern drumherum und wir helfen doch unseren Geschwistern oder wir sehen doch, wenn er das machen will. Und dann zeigen sie uns auch ihren Glauben aus unseren Werken. Wenn einer hier vorne steht und sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich möchte jetzt mein Leben verändern, bitte hilft, betet für mich. Lebendiger Glaube, ich will etwas tun und dann folgen auch die Taten. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Unterschied in der Welt machen mit einem reinen Kopfglauben. Das glaube ich nicht. Wenn es nur ein Konstrukt im Kopf ist, dann machen wir keinen Unterschied. Wenn es hier oben bleibt, aber unsere Hände und Füße nichts tun oder unser Mund nichts tut, keine guten Worte spricht, dann machen wir doch keinen Unterschied. Was soll dieser Glaube uns denn bringen? Und ich glaube auch nicht, dass das so gemeint ist, dass wir nur im Kopf glauben. Im Vers 19 lesen wir, dass selbst die Dämonen wissen, dass Gott existiert und vor Angst zittern. Damit möchte Jakobus wohl verdeutlichen, du hast ein Konstrukt in deinem Kopf. Du sagst, dass es irgendwie einen Gott gibt. Ja, du weißt von einer Existenz, von einem Gott. Gut, Dämonen wissen es auch. Nur die haben noch Angst und zittern vor ihm. Und ich möchte damit keine Angst machen, sondern was bringt dir das? Das ist für mich eine offene Frage. Was will uns denn so ein Glaube bringen? Lesen wir weiter im Text. Willst du aber erkennen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube an seinen Werken mitgewirkt hat. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und die Schrift ist erfüllt worden. Die spricht, Abraham hat geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So, die Alten Testamentkenner, die wissen, dass es jetzt interessant wird. Denn wenn ihr den Römerbrief liest und ihr lest Kapitel 4, dann bezieht sich Paulus, und jetzt kommt ein cooler Widerspruch, bezieht sich auch auf eine ähnliche Stelle, dass er gerecht gesprochen wird. Nur, er spricht davon, Abraham wurde in Kapitel 15 gerecht gesprochen, als er Gott geglaubt hat. Ihr erinnert euch? Gott sagt, hey, wir haben hier ein großes Himmel, Sterne, guck an den Himmel. Und so wie das Himmelszelt Sterne hat, so wirst du auch Nachkommen haben. Und Abraham hat geglaubt. Und da sagt Paulus, da wurde er gerecht gesprochen. Jetzt kommt Jakobus und sagt, ey, der wurde im Altar bei Isaac gerecht gesprochen. Jetzt haben wir doch schon wieder einen Unterschied. Naja, oder als gerechtfertigt gesehen. Oder es steht genau, da siehst du, dass der Glaube an seinen Werken mitgewirkt hat und durch seine Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Gerecht gesprochen ist jetzt ein Unterschied, ne? Er hat ihn schon als vollkommen geworden. Was meint er damit, wenn er davon spricht, dass der Glaube vollkommen geworden ist? Naja, auf der einen Seite weiß wahrscheinlich Gott in Mose 15, wenn er ihn glaubt, wenn er das Herz von Abraham sieht und sieht, ja, er glaubt mir wirklich, dann ist er vielleicht für Gott schon an dem Punkt gerechtfertigt gewesen und hat gesehen, ja, der hat wirklich wahren Glauben. Das ist wahrer Glaube, den Abraham davor weist. In Mose 22 sehen wir aber, dass dieser Glaube nicht tot ist, dass der lebendig ist, dass dieser Glaube vollkommen ist, dass er dieses Versprechen, was Abraham hatte, dieses Versprechen, ey, du wirst nachkommen, wie die Sterne am Himmel haben. Und dann soll er seinen Sohn opfern. Dann sagt Gott, du sollst deinen Sohn opfern. Erstmal ist das, wenn das heutzutage hier als Kindheitspädagoge mir passieren würde, dass so ein Eltern das machen würde, würde ich das Jugendamt anrufen und sagen, Alter, das geht gar nicht. Es ist aber extrem lange her. Es war eine andere Zeit und es ist wirklich crazy story. Aber er beweist wirklich damit seinen Glauben. Mit einer Tat, die wir eigentlich als schändlich ansehen. Ein Kind zu opfern ist was ganz, ganz Schreckliches. Genauso, das kommen wir später, ich will jetzt schon vorgreifen. Also das ist was ganz, ganz Schreckliches. Also das ist jetzt nichts, was Abraham hier getan hat, ein Werk, was er getan hat, was super toll war. Er war jetzt nicht draußen und hat den ganzen Abend Essen gegeben, sondern er hat seinen Glauben bewiesen durch dieses Werk, indem er das Wertvollste geopfert hat, was er hatte. Und das war sein Sohn, das waren seine Nachkommen. Weil er Gott geglaubt hat. Natürlich, wer die Geschichte kennt, Spoiler, der Sohn stirbt nicht. Vor Gott wird der Sünder gerechtfertigt. Und wir Menschen erkennen den Glauben an seinen Taten. Wir Menschen erkennen Abrahams Glauben durch diese Geschichte. Dadurch ist er vollkommen geworden, weil er nicht nur die leeren Worte gesagt hat oder gedacht hat, Gott, ich glaube dir, sondern er hat auch Taten darauf folgen lassen. Daran erkennen wir auch die Christen. Daran erkennen wir unsere Mitmenschen. Wenn sie wertvolle Dinge hinter sich lassen, wenn sie das, was sie angreifen in ihrem echten Leben, wenn wir sagen, das gibt mir Halt, das Geld gibt mir Halt, wenn sie das hinter sich lassen und sagen, hey Gott, ich möchte aber dir nachfolgen. Wenn sie sagen, ich weiß nicht, warum das geschieht, Herr, aber ich glaube dir, ich vertraue dir, ich folge dir nach. Wenn darauf auf Taten folgen. Ich möchte dir jetzt von einer Person erzählen, wo ich so einen lebendigen Glauben gesehen habe und der mich, die Geschichte mich echt bis heute geprägt hat. Das war vor vielen Jahren, das war eine SMD, wir nennen diese Person Susanne. Ich habe die Person nicht gefragt, ob sie erzählen darf. Darum zensieren wir das. Die Person ist Susanne. Susanne und ich waren zu dem Zeitpunkt, kannten uns nicht so gut. Ich war gerade ganz neu in Hildesheim. Zuvor hatte ich Joscha, der hier anwesend ist, mal getroffen. Und wir waren gemeinsam in die SMD sind wir gekommen. Das war damals, ist übrigens eine Studentenmission. Ich gehe eigentlich gerade davon aus, dass ihr das alles kennt. Die SMD ist eine Studentenmission. Die machen christliche Arbeit für Studenten. Und wir hatten einen Spieleabend. Der war eigentlich ganz schön. Und ich habe immer die Susanne, habe ich immer so ein bisschen geneckt, wie ich so bin. Ich habe dann immer so ein paar Sprüche gedroppt und habe immer so mit der so ein bisschen gesagt, so hey, dies, das, bla, bla, bla. Und irgendwann hat Susanne gereicht. Susanne ist wütend geworden und hat mir eine komplette Ansage gemacht. Hat gesagt, es reicht jetzt, du nervst mich, hier findet das keiner lustig und so, stopp hier. Und das war echt eine Ansage, bei der musste ich richtig schlucken. Also ich bin wirklich ins Schlucken gekommen und saß dann eigentlich die restliche SMD, die restliche Zeit, wo ich da war, 10 Minuten beim Spielabend, saß ich, glaube ich, noch da, habe geknickt, geguckt. Und dann habe ich mich dazu entschieden zu sagen, ich war krank und gehe jetzt nach Hause. Mann, was eine Lüge. Nein, ich war aber echt extrem fertig, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt alles verkackt. Ich bin die Treppe runtergegangen, bin einfach raus. Noch jemand hat gesagt, oh, willst du wirklich schon gehen? Ja, ich will gehen. Ich bin raus nach unten gegangen und ich habe gesehen, oh, DJ, du hast schon wieder so provoziert. DJ, du hast schon wieder jemanden geärgert und jetzt hast du gerade neue Leute kennengelernt, die du eigentlich cool findest und die hast jetzt auch verschreckt. Toll. So, bin diesen ganzen Weg nach Hause gelaufen, die Gedanken steigen im Kopf und du denkst dir, oh fuck, ey, ich kann mich da nicht nochmal blicken lassen. Und dann gehe ich im Bett, gucke nochmal auf mein Handy und sehe eine extrem lange Entschuldigungsnachricht von dieser Person. Die entschuldigt sich. Die entschuldigt sich für ihr Verhalten. Die entschuldigt sich dafür, und hat ihren Stolz überwunden, obwohl sie recht gehabt hat, dass ich sie provoziert hat und dass es vielleicht nicht so lustig war, hat sie sich für ihr Verhalten entschuldigt. Ich war damals so geflasht, weil vielleicht ist für dich das vollkommen okay, dass sich jemand mal bei dir entschuldigt. Es wurde sich aber fast noch nie mein Leben dafür, dass ich ADHS habe oder sowas, dafür entschuldigt, dass der Gegenüber mich angemeckert hat. Und daran habe ich den wahren Glauben erkannt. Daran habe ich gesehen, dass dieser Glaube echt ist, weil da jemand ist, der das gesagt hat, okay, ich beharre jetzt nicht auf mein Recht, ich beharre nicht auf meinen Stolz, sondern ich möchte Gemeinschaft fördern. Und dafür bin ich auch der Susanne so übertrieben dankbar, weil sie das überwunden hat. Und wenn wir jetzt weiterlesen, und wir sind jetzt auch gleich am Ende der Predigt, und ich weiß, es ist heute ein bisschen lang, ist aber okay. Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben allein. So auch die Hure Rahab. Ist sie nicht durch die Werke gerechtfertigt worden, als sie die Boten aufnahm und sie auf anderen Weg hinauslief? Denn so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube auch ohne Werke tot. Jetzt haben wir ein zweites Beispiel. Die Hure Rahab. Die hat mal so Kundschafter von Israel, auch wieder Altes Testament. Leute, ihr müsst wirklich Bibel lesen heute. Das ist wirklich eine Predigt, wo man echt Bibel lesen muss. Das ist, ich hätte heute wirklich, wenn wir das alles wirklich theologisch angehen wollen, hätte ich den ganzen Römerbrief, Römer 3 und 4 lesen müssen. Ich hätte Mose 15 lesen müssen. Wir hätten Mose 22 und wir hätten noch Rahab lesen müssen. Also bitte, falls ich hier die Geschichten euch einfach sage, lest sie bitte selber. Das ist wirklich auch krass. Genau. Diese Frau hat auch wieder etwas getan wie Abraham. Abraham wollte sein Kind opfern. Etwas, was in unseren Augen nicht gut ist. Rahab verrät ihr eigenes Land. Die macht Landesverrat. Denn sie hat nicht zum Volk Israel gehört, sondern sie hat sich zum Volk Gottes gezählt. Und sie hat sozusagen eine Tat getan, die vielleicht für die Menschen drumherum als schändlich angesehen wird, aber eine Tat für Gott ist. Weil sie hat ihren Glauben bewiesen, dadurch, dass sie wirklich gesagt hat, okay, ich verrate jetzt mein Land, ich werde jetzt diese Kundschafter aufnehmen, weil mir Gott das gesagt hat und ich werde sie sogar jetzt noch hinausschleusen. Also sie macht eigentlich etwas, wo man jetzt heute sagen würde, der wird eigentlich in den Knast kommen. So, wenn jemand das in Deutschland machen würde, keine Ahnung, der irgendwelche Staatsgeheimnisse oder jemanden, weiß ich nicht, also wir sind nicht im Mittelalter, wo wir Burgen haben und du kannst die so reinschleusen, aber das wäre wahrscheinlich heute sozusagen so ein Edward Snowden oder so, aber das ist jetzt auch ein bisschen anders gesagt, weil es ist auch eine andere Thematik. Aber auf die heutige Zeit bezogen, so Landesverrat, wäre schon was ziemlich Krasses. Also auch wieder eine Tat, die sie für Gott getan hat. Und jetzt lasst uns nochmal den Vers 24 jetzt nochmal angucken, den wir am Anfang hatten. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben allein. Ich glaube, dass das eine Ergänzung zu Paulus ist. Und ich glaube, dass Jakobus diesen Brief gekannt hat, den Römerbrief. Und ja, mag sein, dass diese Formulierung auch ein bisschen danach gewählt ist, weil Paulus das so gewählt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht damit Paulus widerspricht und sagt, hey, Paulus sagt, die Gesetzeswerke sind wichtig, da werden wir durch, Paulus sagt, dass die Gesetzeswerke nicht wichtig sind. Wir werden durch den Glauben allein gerechtfertigt und jetzt sage ich und wischt Paulus eins aus und sagt, doch, die Werke sind wichtig. Er hat hier ganz andere Werke gemeint. Er hat hier Glaubenswerke gemeint. Werke, die aus unserem Glauben heraus geschehen. Und hat das nochmal ergänzt und hat gesagt, das gehört für mich zusammen. Das gehört für mich zusammen. Und dann würde ich ihm auch auf diese Aussage ja sagen. Sehe ich genauso eigentlich. Dass ein lebendiger Glaube rettet. Und ich möchte dir jetzt zum Schluss, warum ich auch sage, ein lebendiger Glaube rettet, von mir erzählen mal wieder. Und ich habe dir was mitgebracht. Toll, oder? Das linke Bild bin ich. Auf dem rechten Bild sieht man mich und meinen Neffen. Ich habe ihn aber zensiert, weil Kinder zeigt man nicht in der Öffentlichkeit und nicht im Internet. Ja, genau. Das macht man einfach nicht. Aber mich darf ich mal kurz hier zeigen. Das ist okay. Ich bin das zwar auch als Kind, aber ich bin ja auch erwachsen jetzt und habe mich dafür entschieden. Ich bin in einem großen Zelt auf dem linken Bild. Als kleiner Junge. Das nennt sich das JUKA, ein Jungscha-Camp von der FEG von 8 bis 13 Jahren. Der Junge damals, sehr wild gewesen. Sehr, man würde es als ADHS, glaube ich, bezeichnen. Hat immer sehr lebhaft war er. Er ist immer sehr im Kopf durcheinander gewesen. Ist, hat viele, wie man sagt, vielleicht auch blöde Sprüche gemacht. Hat, ist auf viele lustige Ideen gekommen. Konnte nicht gerade sitzen. Und dann habe ich da jemanden kennengelernt. Mein Gruppenleiter damals, den Tobias Rühle, habe ich schon im Silvestergottesdienst erwähnt. Ein Mann, der genauso war, nur als Erwachsener, dem das egal war, was die Leute jetzt von ihm denken, dem das jetzt egal war, dass er jetzt nicht nach deutscher Norm sich in diesen Reihen hinsetzt, im Großzelt mit 500 Leuten, sondern er springt auf und er macht mit und er rennt nach vorne und das war mein Gruppenleiter. Und ich denke mir so, wie cool ist dieser Typ denn bitte? Und der mich, statt mich anzuschreien, sondern eher noch, ich weiß noch, dass ich, damals war ich mit einem Kumpel, der hieß Tom. Wir sind dann, haben uns abends rausgeschlichen und sind so durch die Wälder gestempft und sind so, und ja, haben da ganz viel Quatsch gemacht. Und dabei habe ich mein Namensschild, was man auch auf dem rechten Bild sieht, wir tragen so Namensschilder, habe ich dabei verloren. Und das Interessante war, dass ich das Tobi dann erzählt habe. Tobi so, ja, okay, dies, das. Und dann hat er dieses Namensschild gefunden, hat sich so vor mich gestellt, hat gesagt, weißt du, wo ich es gefunden habe? Außerhalb des Geländes. Aber er hat mich nicht angeschrien. Er war liebevoll zu mir. Obwohl er gewusst hat, ich habe was gemacht, was verboten war. Er hat mich mit Liebe ermahnt und das war eine ganz andere Art und Weise, wie ich da war. Und dann habe ich gesagt, genau das möchte ich. Der war mein Vorbild über all diese Jahre. Der hat mich begeistert. Und ich glaube auch, dass er so einen lebendigen Glauben hatte und darum war er so anders. Dass sein Glaube lebendig war und dass er gesagt hat, hey, ich möchte diesen Kindern ein bisschen mehr geben und ich möchte gerade wie für so einen kleinen David da sein. Für so einen kleinen David so ein Vorbild sein und so sein. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch. Und seitdem gehe ich jedes Jahr auf diese Freizeit, weil die mich so begeistert, weil ich da jedes Mal so einen lebendigen Glauben sehe. 2 Jahre später, auf dieser Freizeit, stand jemand da und hat gesagt, ey, dein Bruder Benjamin, der ist mega cool. Was ihr nicht wisst, mein Bruder Benjamin wurde jahrelang überall nur gemobbt. Überall. Und dann sind da Menschen, die sagen plötzlich, dass der cool ist. Für mich eine unfassbar schöne Sache. Das ist lebendiger Glaube. Wenn Menschen einfach mal Gutes sagen, statt immer nur zu mobben. Und rechts, oder von euch aus, ja doch rechts, sieht man mich als Gruppenleiter. Inzwischen bin ich auch kein Gruppenleiter mehr, sondern ich bin in der Leitungsebene und koordiniere Gruppenleiter. 50 Gruppenleiter bin ich verantwortlich mit 2 weiteren Personen und wir schulen die sozusagen. Aber da war ich mal letztes Jahr als Gruppenleiter. Links neben mir ist mein Neffe Nick und er kommt aus einer Familie, die nicht christlich ist. Und sein letzter Satz auf dieser Freizeit, an diesem Jahr, hat mich einfach nur gekillt. Also nicht getötet im Sinn, sondern einfach überwältigt. Diesem Jahr habe ich ganz viel geschafft, was ich mir immer vorgenommen hatte. Das JUKA hat ein Punktesystem und du kannst das JUKA gewinnen. Das ist total cooler Wettbewerb. Es macht mir wirklich Sauspaß, hat es mir immer. Und als Gruppenleiter kannst du versuchen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Also es geht auch um Jesus Christus und die Botschaft. Und das ist ein verrücktes Festival, man muss es erklären. Also zumindest kannst du diesen Wettbewerb gewinnen. Und es war immer mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auch mal so wie Tobias Rühle, weil wir im ersten Jahr, wo man mich links sieht, haben wir gewonnen. Und ich habe gesagt, das möchte ich als Gruppenleiter auch schaffen. Das ist mein Ziel. Ich habe dann das Juka gewonnen. Alle haben mir gratuliert. Und in dieser Menge von den Gratulanten, das lag auch daran, dass mir so viele gratuliert haben, ist, dass ich eine große Ansage gespuckt habe auf dem Mitarbeitertag und habe gesagt, ich gewinne das Juka dieses Jahr. Und da waren natürlich 49 andere Mitarbeiter, die gelacht haben. Und da haben mir ganz viele gratuliert. Und in dieser Menge habe ich nur gesehen, dass mein Neffe heult. Und ich so, scheiße, warum heult er? Aber die Leute, es sind halt 1700 Menschen. Es sind die Eltern da, es sind irgendwelche anderen Pastoren da, es sind die Kinder da und alle sind um dich herum und dann laufen noch Leute auf dich zu. Total schwierig, in der Situation zu entkommen. Und mein Neffe ist dort und dann komme ich näher an ihn ran. Und was er sagt, unfassbar. Er hat gesagt, Papa, ich war noch nie so glücklich und hat sich auf die Brust seines Schwagers gelegt, der eigentlich so ein harter Mann ist. Und dann habe ich gewusst, der fährt gerade das Gleiche, wie was ich als Kind erfahren habe. Und das ist lebendiger Glaube. Und das ist Glaube, der rettet. Wenn so etwas kommt und kein Konstrukt im Kopf und keine Gesetzeslehre, die nur aus Gesetz besteht und wenn dein Glauben keine Liebe hat, dann wird an zu Jesus Christus, wird an dich nicht retten. Und du kannst dich entscheiden. Und ich habe mich entschieden, genauso viele Sachen hinter mich zu lassen. Und ich möchte so einen lebendigen Glauben haben. Amen.